Unterm U, der Dortmund-Podcast, wird euch präsentiert von den Immobilienexperten der Sparkasse Dortmund. Hier findet ihr aus bis zu 300 Banken und Sparkassen die passende Finanzierung für euren Immobilientraum. Das Team der Immobilienvermittlung berät euch zum Verkauf eurer Immobilie oder hilft euch, die eigenen vier Wände zu finden. Alle Infos findet ihr unter www.leben-in-dortmund.de. Ein Service der Sparkasse Dortmund. Und jetzt viel Spaß beim Dortmund-Podcast Unterm U.
Ich habe vorher, bevor es passiert ist, immer gesagt, erstens, wie kann man darauf reinfallen? Das ist ja so offensichtlich, aber mittlerweile weiß ich, es ist so gut geschauspielert, es erschreckt einen so, man hat keine Möglichkeit nachzufragen, wenn man wirklich meint, es sei seine Tochter oder sein Sohn. Es wird ein richtiges Schauspiel aufgeführt.
Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Felix Gut.
Hey zusammen und herzlich willkommen bei Unterm U am 12. Dezember. Ich hoffe, ihr habt es gerade angenehm. Schnell rein in diese Folge, in der ich heute über Zivilcourage und Mut sprechen möchte. Und zwar mit einem, der sich getraut hat, mitzuhelfen, ein Verbrechen aufzuklären. Es geht um das, was man als Schockanruf kennt. Also ein unvermittelter Anruf auf einer zufälligen oder manchmal auch gezielt ausgewählten Telefonnummer, in dem vorgespielt wird, dass die Kinder einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten. Dabei sollen dann Menschen ums Leben gekommen sein und natürlich brauchen diese Kinder Geld, damit sie nicht ins Gefängnis müssen. Ich vermute, viele von euch kennen solche Anrufe auch oder die abgewandelte Form davon. Nachrichten mit Hallo Papa und anderem Text, fremde Nummern, merkwürdige Phishing-Mails. Oft genug funktioniert diese Masche. In vielen Fällen übergeben Opfer hohe Bargeldbeträge an verabredeten Übergabeorten. Aber immer wieder gibt es auch Geschichten wie die von Jürgen Focke. Er ist 60 Jahre alt und wurde stutzig, als er im Sommer einen Anruf erhielt, dass seine Tochter einen Unfall hätte, denn er hat gar keine Tochter. Er ist gleich bei mir, um mehr darüber zu erzählen. Vorher gibt's für euch den Nachrichtenüberblick und wir schauen später noch auf den Tag der Entscheidung im Prozess um den Tod von Mohamed Dramé.
Update.
Ermittelt. Der 79-Jährige, der am Montag seine 87 Jahre alte Ehefrau erstickt haben soll, muss in Untersuchungshaft. Dies hat ein Richter angeordnet. Der 79-Jährige hatte am Montag selbst die Polizei darüber informiert, dass er seine Frau getötet habe. Mittlerweile nennt die Staatsanwaltschaft erste Details zu den Lebensumständen des Paares. So soll der Mann seine Partnerin seit einigen Jahren gepflegt haben und dies nach Beschreibung vieler liebevoll und gut gemacht haben. Zuletzt soll aber eine deutliche Überforderung eingetreten sein. Wie das im Zusammenhang mit der Tat steht, wird noch ermittelt. Der Beschuldigte hat sich nach dem Anruf bei der Polizei bisher nicht weiter zu dem Fall geäußert. Interessiert. Für eine bekannte Kaufhausruine in Lütgendortmund gibt es einen möglichen Investor. Zwar ist dessen Name noch nicht öffentlich, aber es soll bereits Austausch mit den zuständigen Ämtern der Stadt Dortmund geben. Seit 2022 steht das ehemalige Kaufhaus Konze im Lütgendortmunder Ortskern leer. Seitdem wächst der Ärger über das Erscheinungsbild dieses Ortes. Pläne für einen großen Umbau mit prominenten Mietern wie Rossmann oder Kick scheiterten an der Insolvenz eines Investors. Wie es in Zukunft hier weitergeht, ist noch weitgehend offen. Es soll auch öffentlich geförderter sozialer Wohnungsbau entstehen.
Das Thema des Tages.
Sie haben Mut bewiesen und nicht weggeschaut. Sie haben Leben gerettet, Festnahmen ermöglicht und gemeinsam mit der Polizei großartige Erfolge erzielt. Mit diesen Worten beschrieb Polizeipräsident Gregor Lange vor kurzem 10 Dortmunderinnen und Dortmunder, die für ihre Zivilcourage ausgezeichnet wurden. Die Polizei macht das in jedem Jahr, um darauf hinzuweisen, wie wichtig das Hinsehen in vielen Situationen sein kann. Eine grundsätzlich richtige und sehr begrüßenswerte Sache, wie ich finde. Umso mehr freue ich mich, dass jetzt einer der Geehrten bei mir ist. Jürgen Focke kommt aus Dortmund und er hat mitgeholfen, die Täter von Schockanrufen zu fassen. Dafür musste er etwas machen, das er sonst nicht unbedingt so oft in seinem Leben schon gemacht hat, aber das erzählt er uns am besten jetzt gleich mal selbst. Herzlich willkommen, Jürgen Focke.
Herzlichen Dank, Herr Gut.
Erzählen Sie doch bitte ganz kurz, wer Sie sind und was Sie sonst so machen in Ihrem Leben.
Ja, mein Name ist Jürgen Focke. Ich bin inzwischen 60 Jahre alt geworden und bin von Hause aus Jurist und habe mich ansonsten im Verwaltungsrecht umgetan und war mal im Dortmunder Rathaus tätig, war auch mal im Frönnenberger Rathaus Stellvertreter des Bürgermeisters und bin seit einigen Jahren niedergelassener Rechtsanwalt.
Okay, und leben schon immer in Dortmund oder haben einen engen Bezug zur Stadt?
Ich bin so ein echter Dortmunder, der die ersten 2 Jahre in Dorstfeld verbracht hat und seitdem, also die letzten 58 Jahre in Kurl.
Dann kommen wir mal dazu, was Sie jetzt dazu führt, dass wir hier zusammen stehen. Sie waren beim Polizeipräsidenten und sind da mit mehreren anderen aufgetreten, kann man sagen, oder wurden zumindest öffentlich geehrt und es gab Fotos davon und ein paar kleinere Reden. Wie war dieser Moment und war das was Gewohntes oder eher was Ungewohntes für Sie?
Also allzu viele Ehrungen habe ich in meinem Leben noch nicht bekommen, bei den Bundesjugendspielen mal ausnahmsweise, aber ansonsten eigentlich nicht. Und deswegen war das schon was Besonderes. Das hat mich sehr gefreut, dass ich da eingeladen worden bin, um diese Auszeichnung entgegenzunehmen mit den anderen, die tatsächlich auch Leben gerettet haben aus brennenden Häusern oder aus umgestürzten Autos. Da stehe ich vielleicht sogar hinten an.
Klar, ist aber natürlich in der Schwere nicht zu vergleichen, aber genau. Es ging ja, glaube ich, auch um die Botschaft, dass sozusagen auch das kleine Helfen schon was bringen kann.
Ja, aber wenn man sieht, wie viele Bürgerinnen und Bürger tatsächlich reinfallen auf diese Schockanrufe und wie groß der Schaden ist, der dadurch entsteht oder entstehen kann, war das, glaube ich, auch wichtig, einfach da an diesem Abend durchzuhalten und möglichst zu versuchen, die zur Strecke zu bringen.
Okay, also es ging um Durchhalten. Wir gehen jetzt am besten mal in die Situation rein, um die es geht. Was ist da genau passiert? Oder erstmal, was war das für ein Tag und wie haben Sie das so empfunden?
Ja, das war der Donnerstag nach meinem 60. Geburtstag. Ich war alleine zu Hause, weil meine Frau zu der Zeit im Krankenhaus war. Ich hatte also meine Ruhe, denn solche Anrufe haben uns schon früher mal erreicht, weil wir im Telefonbuch stehen tatsächlich noch mit meinem Namen und dem Namen meiner Frau, ja. Aber ich bin auch politisch aktiv und da muss man ja auch ansprechbar sein und deswegen verstecken war noch nie meine Sache. Das Telefon klingelte, 20 nach 8 weiß ich noch, die Tagesschau gerade zu Ende, also die typische Zeit, wo dann Leute meines Alters oder älter noch erreichbar sind und nicht auflegen und sagen, ich gucke jetzt die Tagesschau. Mir schrie am Telefon eine völlig überdrehte Frauenstimme entgegen, Papa, Papa, ich habe einen Unfall gemacht, ich bin hier bei der Polizei und bin im Gefängnis. Und dann brach die Leitung zusammen. Da ich weder Töchter noch Söhne habe, habe ich gedacht, okay, gut, dass die Leitung zusammengebrochen ist, dann hast du jetzt Ruhe und kannst Fernsehen gucken. Wollte mich hinsetzen und in dem Augenblick klingelt das Telefon wieder mit am Display unterdrückter Nummer. Und dann kam vorwurfsvoll, aber auch überdreht, Papa, warum hast du aufgelegt?
Sag okay, also auch und, Teil der Masche dann nochmal
ja,
anzurufen.
Ja, ja. Und dann habe ich da tatsächlich gedacht, das war der Moment, wo es einmal Klick gemacht hat und wo ich gedacht habe, wenn ihr so hinter meinem Geld her seid, dass ihr zweimal hintereinander anruft, dann wollen wir doch mal gucken, wie lange sich das denn wohl jetzt hier ziehen lässt, denn jede Minute, die ihr mit mir telefoniert, könnt ihr nicht mit jemandem telefonieren, den ihr vielleicht am Ende reinlegen und arm machen.
Und dann haben sie die Zeit um 8:30 genutzt und ein bisschen zugehört oder das
ja,
Spielchen mitgespielt?
Ja, das Spielchen mitgespielt. Ich hatte aber auch so eine eigene Motivation. Meine Mutter ist genau das Gleiche vor 2 Jahren passiert, in einer anderen Masche. Da hat jemand angerufen und gesagt, er sei von der Polizei.
Auch und, sehr häufig, ne?
Ja, und meine Mutter ist drauf reingefallen. Der ist sogar ein Taxi bestellt worden, die ist zur Bank gefahren worden und die Bank hatte Gott sei Dank geschlossen. Dann wäre meine Mutter eine arme Rentnerin geworden.
Ja.
Und die ist auch so schockiert, immer noch über diesen Schockanruf, dass sie darüber im Familienkreis nicht spricht. Aber in dem Augenblick war das für mich eine Motivation zu sagen, ihr habt es fast bei meiner Mutter geschafft und ihr versucht es immer wieder und es fallen so viele Leute drauf rein. Und
jetzt muss auch mal irgendwie
jetzt gucken was passieren. Jetzt gucken wir mal, was ich sozusagen umgedreht mit euch machen kann. Dann meldete sich jemand, der sich als Oberkommissar von der Polizei ausgab und sagte, er sei der Schmidt und von der Polizei und meine Tochter, die ich ja nicht habe, hätte jemand totgefahren, sei jetzt im Gefängnis, aber müsse jetzt heute Nacht nicht im Gefängnis bleiben, wenn ich eine ausreichende Kautionsleistung stellen könnte. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, das mache ich natürlich, meine Tochter soll dann nicht im Gefängnis bleiben.
Also da wurde da geht's schon los. Juristen und Verwaltungsexperten kurz der Schauspieler, zumindest
so,
am Telefon.
Ja, so ist das. Und in dem Augenblick war dann die Frage, um wie viel geht's denn? Ich hatte ja so einen Anruf so weit noch nie erlebt. Und dann kam, ja, wir brauchen 50.000 Euro. Oh, da habe ich erstmal tief durchgeatmet.
Wo soll man die so schnell herbekommen?
Und habe dann gesagt, 50.000 Euro hätte ich in meinem Leben noch nicht, erst recht nicht zu Hause, auf einem Haufen gesehen noch nicht und auch nicht daheim. Und dann kam sofort, ja, dann gucken Sie doch mal, was Sie an Schmuck und Uhren im Haus haben. Sie sind doch verheiratet. Und dann habe ich gesagt, ja, dann laufe ich jetzt sofort los, habe das Festnetz-Handy im Wohnzimmer liegen lassen, habe die Tür hinter mir zugemacht und habe mir mein Handy gegriffen und die 110 angerufen und gesagt, bei mir wird gerade versucht, einen Enkeltrick durchzuziehen. Bitte schicken Sie jemanden zu uns. Ja, und dann bin ich einmal durchs Haus gelaufen und habe dann angefangen zu fabulieren, nachdem ich wieder am Telefon war. Und habe gesagt, also ich hätte 500 Euro im Haus, also mehr wäre da nicht an Geld. Und dann war, nein, da müssen Sie nochmal genau gucken und vielleicht hat Ihre Frau irgendwo das Geld nochmal gebunkert. Und dann kam nochmal die Aufforderung, Gold und Uhren und Ähnliches zu suchen im Haus. Man verliert, muss ich sagen, die Vorstellung, wie schnell oder wie langsam die Zeit vergeht. Mhm. Weil als ich das zweite Mal dann zum Suchen durchs Haus geschickt worden bin, war die Polizei noch nicht da. Und deswegen habe ich dann versucht, übers Polizeipräsidium nachzufragen, wann jetzt jemand käme, weil ich davon ausgegangen bin, dass es zu einer Übergabe bei mir zu Hause kommen könnte. In dem kamen aber auch dann zwei, ein Beamter, eine Beamtin, die bei mir an der Tür klopften und sich zu erkennen gaben und dann mit mir von da an fast dann noch gut 2,5 Stunden am Telefon gewesen sind. Das war die Zeit.
Weiter im Kontakt mit den Anrufern.
Dauerhaft im Kontakt, immer mit den Anrufern. Dann fing die Fabuliererei an, weil tatsächlich ist man...
Fällt einem doch nichts mehr ein, oder?
Ja, meine Frau ist dann auch kein so ein riesiger Schmuckträger und sie hat nicht so viel, als dass ich da irgendwo in einer Kiste hätte kramen können und was beschreiben konnte. Also musste ich alles mir einfallen lassen.
Dann hatten Sie auf einmal einen Riesenschatz zu Hause.
Ja, einen Riesenschatz nicht. Der hat also nie ausgereicht. Also es musste immer mehr sein. Also sie wollten eine Golduhr. Wir haben sowas nicht. Also musste ich mir überlegen, was es ist. Also habe ich eine Marke genannt, die für meine Begriffe zwar im Luxusbereich ist, aber eher im günstigeren Segment. Und habe dann gesagt, ja, ich habe eine Ebeluhr. So, und die musste ich dann wiegen. Das war aber dann schwierig. Eine erfundene Uhr zu wiegen ist schwierig. Der Polizeibeamte hat parallel dazu natürlich immer mitgehört und hat auf seinem Handy gegoogelt.
Wie viel wiegt eine Ebeluhr?
Wie viel wiegt eine Ebeluhr? Ich musste also dann
klingt ja wirklich wild.
Die Küchenwaage rausholen und dann zeigte er mir 31 Gramm. Das war dann in Ordnung und dann musste ich auch die erfundenen Ketten und Ringe wiegen.
Und dann ging es so langsam an die Übergabe schon irgendwann?
Ja, nein, die waren noch nicht, bei der Übergabe waren die noch nicht, weil es reichte immer noch nicht. Also die riskieren ihren Kopf bei der Übergabe nicht für ein paar hundert oder ein paar tausend Euro. Das muss schon.
Müssen vorher wissen, dass es sich wirklich
lohnt. Richtig, das Risiko, dass sich das Risiko der Übergabe lohnt. In einem ungehörten Augenblick für die Gangster, sagte der Polizeibeamte zu mir, Sie müssen jetzt noch, weil es war der 7. Durchgang durchs Haus, Sie müssen jetzt noch einen Goldbarren finden. Und dann habe ich gesagt, Goldbarren? Ja, hier, so ein Kilo. Ich sag, ein Kilo, wer ein Kilo Goldbarren zu Hause hat, der hat ja mehr Geld, das können wir nicht machen. Ich sage, das muss ein kleinerer sein. Also,
der weiß das im Regelfall auch.
Richtig, und dann googelte der und sagt, hier, 250 Gramm. Ich sag, das macht Sinn. Und 250 Gramm Gold ist ja auch schon eine Menge, aber das ist eben so klein, dass man es auch übersehen könnte. Und dann habe ich gesagt, okay, das machen wir jetzt mit dem 250 Gramm Barren. Und wie ich durch die Tür will, wieder ans Telefon, ans Festnetztelefon, sagte der Polizeibeamte zu mir, stopp, Sie können die jetzt nicht einfach gefunden haben. Dann kippt das auf. Sie müssen sich überlegen, warum Sie das gefunden haben.
Innerhalb von einer Minute, ja.
Aber ja, klar. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss meine Frau dafür herhalten. Und ich habe dann am Telefon gesagt, stellen Sie sich mal vor, hinter dem Brautkleid von meiner Frau, da lag dieses Ding, das hat die 30 Jahre vor mir versteckt. Die wird jetzt erstmal Stress kriegen, wenn die aus dem Krankenhaus wiederkommt. Das haben die tatsächlich gefressen und dann hat es Klick gemacht. Das reichte dann aus, um in diesen Übergabeprozess zu kommen. Mhm. Der sollte aber nicht bei mir zu Hause sein, sondern am Amtsgericht in Dortmund. Und dann kamen dann immer wieder Kontrollfragen. Haben Sie eigentlich ein Handy? Ich sage, habe ich in der Hand. Das war das Festnetzteil. Nein, ein Handy, so mit dem man telefonieren kann. Ich sage, ich habe überhaupt kein Handy, das habe ich ja in der Hand. So entwickelte sich das weiter. In dem Augenblick machte das dann Klick bei denen und dann war klar, es soll einen Übergabeversuch geben. Jetzt mussten wir die natürlich noch irgendwie nach Kurl bekommen. Denn die waren, stellte sich nachher raus, mehrfach am Vortag und am gleichen Tag wohl mit Übergaben am Amtsgericht erfolgreich gewesen. Ich habe das im Nachhinein erfahren, dass das also keine Einzeltäter waren, sondern dass die offenbar durch Gegenüberstellung erkannt worden sind als Serientäter. Dann war das schwierig, die sozusagen aufs Dorf zu lotsen.
Aber das hat irgendwie geklappt.
Hat deshalb geklappt, weil ich dann steif und fest behauptet hatte, ich hätte gar kein Auto. Nach langem Hin und Her und Rückfragen, dann schaltete sich auch noch ein Staatsanwalt ein, der das auch nochmal überprüfen wollte und das Ganze zustimmen musste. Ja, ja, genau. Das führen die da auf. Das ist alles immer in diesem, dann in so einem Duo zwischen dem Polizeibeamten und dem Staatsanwalt. Ich musste beschreiben, in welcher Tasche ich das Ganze tragen sollte. Und tatsächlich haben wir aus ökologischen Gründen fast nur noch Papiertüten, aber eine Papiertüte reichte nicht aus. Ich musste also eine Plastiktüte im Haus suchen, bin wieder durchs Haus, diesmal für die Plastiktüte und habe dann so eine tiefkühlgefütterte Tasche gefunden, in die ich dann Besteck und so ein bisschen Deko.
Ich glaube, der falsche Hase nennt man das im Film oder so. Ne?
Genau, also, genau, genau.
Dann kommen wir mal zum großen Finale, das es ja offenbar gab. Es gab dann den falschen Hasen und die Bushaltestelle und dann eine Festnahme.
Ich musste schon langen Atem haben. Also ich habe an der Bushaltestelle gesessen, ich werde es in meinem Leben nicht vergessen, von 22.45 Uhr bis 0.15 Uhr. Anderthalb Stunden und das war Hochsommer, der 27. Juni, es war ein irre schwüler Tag. Und zwar in der tropischen Nacht mit kurzer Hose und T-Shirts und dann zog von Hohenbuschei aus Richtung Kurl auch noch ein Gewitter über uns her. Es gehen ihnen so viele Gedanken durch den Kopf. Also die Frage, kommen die überhaupt? Hat das Sinn gemacht? Und zum Höhepunkt habe ich dann gesagt, war das vielleicht alles ein Fake? Und dann habe ich eben diese anderthalb Stunden gewartet und nachdem diese Frau das achte Mal entlang gegangen war, kam die über die Straße. Das ist jetzt für Kurler Verhältnisse eine relativ breite Straße, die Kurler Straße da im Krankenhaus. Ich dachte, das ist jetzt die Polizei, die sagt, da kommt keiner mehr, das macht keinen Sinn, gehen Sie mal ins Bett. Und stattdessen kommt die Frau auf dem Bürgersteig, setzt den ersten Fuß auf dem Bürgersteig und ruft mir entgegen, hallo, ich bin die Frau Bach. Und dann hatte ich innerlich gesagt, so, jetzt seid ihr fällig, das super. Gut, dass du bis jetzt da sitzen geblieben bist. Dann hat sich das echt gelohnt. Und habe dann gegengefragt, ja, sind Sie wirklich die Frau Bach? Ja, ja, ich bin die Frau Bach. Ich bin wegen der Tasche da. Und wegen dieser Tasche, dann habe ich dann die Tasche in der Hand gehabt, gerüttelt, damit man hören konnte, dass da was drin war. Die hatte ein Handy in der Hand, nahm die Tasche, guckte Gott sei Dank nicht rein, sondern schüttelte auch nur und sagte, ja, ich habe die Sachen. Sagte die in Ordnung und dann bin ich Richtung nach Hause gegangen und sie in die Gegenrichtung Richtung Asseln. Und dann ist das auch so eine Situation, das hat wahrscheinlich nur 5-6 Sekunden gedauert, aber es war für mich eine Ewigkeit. Ich habe mich 5-mal gefragt, wann kommt denn jetzt dieses Eingreifteam? Wo bleiben die? Und in dem Augenblick, in dem ich mich umgedreht habe, um zu gucken, ob die Frau da noch ist, höre ich dann von der Straßenseite zwei Männer rüberlaufen, die rufen, Halt, Stopp, Polizei, hinlegen, auf dem Boden, Hände auf den Rücken.
Auf jeden Fall eine ziemlich verrückte Geschichte und gut, dass die da so dran geblieben sind. Abschließende Frage, würden Sie es wieder machen?
Tatsächlich habe ich mir diese Frage auch schon mal gestellt, in diesem fast halben Jahr, seitdem das passiert ist. Ich habe vorher, bevor es passiert ist, immer gesagt, erstens, wie kann man darauf reinfallen? Das ist ja so offensichtlich, aber mittlerweile weiß ich, es ist so gut geschauspielert, es erschreckt einen so, man hat keine Möglichkeit nachzufragen, wenn man wirklich meint, es sei seine Tochter oder sein Sohn. Es wird ein richtiges Schauspiel aufgeführt und am Ende dieser 4 Stunden war meine Nacht noch lange nicht rum. Also ich habe gemerkt, dass ich war klatschnass. Nicht nur, weil es, ich habe bei dem Gewitter natürlich unter der Bushaltestelle gesessen, davon nicht. Aber ich war schon einmal von oben bis unten durchgeschwitzt sozusagen. Deswegen
Müsste man nicht nochmal erleben.
Müsste ich nicht nochmal haben, aber ich kann also nur sagen, ich kann die Leute verstehen, mittlerweile, die drauf reinfallen. Man darf sich auf das Gespräch nicht einlassen, auf keinen Fall direkt auflegen, weil man schon also ein gewisses schauspielerisches Talent und einen wachen Geist auch tatsächlich haben muss, um das zu einem positiven Ende, also zu einer Festnahme führen zu können. Also ich wahrscheinlich würde ich es wieder versuchen, und wenn es nicht klappen würde, dann hätte ich zumindest für die Zeit jemanden davor geschützt, aufs Kreuz gelegt zu werden.
Jürgen Focke, danke auch nochmal von mir für Ihren Einsatz und weiter alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Heute fällt sie also, die Entscheidung im Prozess um den Tod von Mohamed Dramé. Ein Jahr hat der Prozess am Landgericht gedauert. Heute um 13 Uhr wird der Vorsitzende Richter Thomas Kelm den Urteilsspruch verkünden oder schon verkündet haben, wenn ihr das hier später hört. 5 Polizistinnen und Polizisten sind angeklagt. Für 4 von ihnen hatte die Staatsanwaltschaft bereits Freispruch beantragt. Einsatzleiter Thorsten H. droht als einzigem eine Strafe von 10 Monaten auf Bewährung. Der Richter und die Schöffen beraten ab dem Morgen über das Ergebnis, dann kommt es zur Verkündung. Auf rn.de berichten wir am Donnerstag den ganzen Tag über in einem Live-Blog über das aktuelle Geschehen rund um den Dramé-Prozess. Damit sage ich kurz und bündig Danke fürs Zuhören. In den Shownotes gibt's noch mehr Infos zu den Themen der Folge. Kommt jetzt angenehm durch alles, was noch vor euch liegt, und alles Gute.